du hattest mich aufgefordert, vielleicht zwei Beispiele aus meiner eigenen Arbeit anzuführen. Das würde ich dann, wenn es sich ergibt, gerne noch tun. Ich habe da etwas vorzuschlagen, aber vielleicht ist es doch jetzt erst einmal wichtiger, über diesen Zusammenhang miteinander zu sprechen.
Ja, es gab eine Reihe von Begrifflichkeiten, die Rudolf zu Lippe weiß, unter Adornianern eine gewisse Form von Delikatesse auslösen. Ich vermute, dazu gibt es eine Reihe von Rückfragen der Einordnung. Herr Jäger, Sie wollten anfangen?
Wir bleiben bei den Delikatessen. Was ist eine delikate Sache mit Heidegger? Erwischen Sie mich natürlich schlecht auf dem falschen Fuß. Ich habe Heidegger in meiner, ich habe ja nie Philosophie studiert, sondern Ökonomie und Geschichte dann. In dieser Zeit habe ich so nebenbei was gelesen und habe eben gelesen, was gerade erschien, und das waren die Holzwege, und habe mich so wahnsinnig darüber aufgeregt, dass ich das in die Ecke gefenstert habe und gesagt habe, den nie wieder. Und dann kam auch noch eine Begegnung und dann später Freundschaft mit dem französischen Philosophen Gabriel Marcel hinzu. Der hatte gerade dieses köstliche Theaterstück geschrieben, Die Wacht am Sein. Also das war erstmal kein Einstieg bei Heidegger. Das ist aber eine ganz private Geschichte, wenn auch sie ihre objektiven Hintergründe hat. Ich habe später natürlich mich mit Heidegger, wenn auch nicht wirklich ihn studierend, aber an vielen Stellen beschäftigt. Und ich würde heute sagen, ich stimme Ihnen in einigem sehr zu. Er führt, scheint mir, sehr oft an den Fragen, die uns beschäftigen, in die Richtung, die da angeschlagen ist. Wo ich es einigermaßen beurteilen zu können glaube, bilde ich mir ein, sagen zu können, dass er dann aber auch genauso mit absoluter Treffsicherheit ganz haarscharf neben dem liegt, worum es gehen würde. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In Sein und Zeit beschäftigt mich am stärksten diese Passage, die wahrscheinlich auch die stärkste im Sinne eines existenziellen Denkens ist, wo er dann sagt, Denken kann nur so denken, wie die Gestimmtheit ist, in der der Denkende sich in dieses Denken hineinbegibt. Und dann bricht es ab. Die Konsequenz wäre doch, sich zu fragen, wie muss ein Denkender zu leben versuchen, um in halbwegs geeignete Gestimmtheiten zu geraten, damit das dann ein bisschen besser gelingen könnte, als dieser Versuch, wo er abgebrochen wird. Das wäre meine Konsequenz. Ich meine, dass wir eben tatsächlich da dann auch die Warnungen Adornos sehr gut brauchen können. Und gerade in ihrer vielfältigen Differenziertheit, wir haben noch nicht über die Minima Moralia gesprochen, wir haben noch nicht über viele, viele Texte gesprochen, gerade die Noten zur Literatur, die in der Musik, in der Philosophie der neuen Musik sind natürlich auch Dinge, die heute zum Teil genau gerade so gesehen werden, in der Kritik an der seriellen Komposition etwa, wo das Zurücknehmen des Subjekts umschlägt in eine mechanistische Verfügung, wo Adorno bereits die Kritik hat, die wir heute am Konstruktivismus haben, wo er eben subjektivistisch denken lässt ohne Subjekt, wo niemand mehr für verantwortlich ist. Dafür brauchen wir den Adorno. Und ich finde, wir können ihn eben gerade ihn, und das ist auch etwas, was ihn gegenüber mindestens Horkheimer besonders interessant macht, als diesen Musiker, als den Ästheten, der wirklich außerhalb seines Denkgebäudes, seines Denkens, andere Bewegtheiten ausgearbeitet hat, über die Musik, in der Musik. Da haben wir einfach eine Hilfe an ihm in dieser fast einmaligen Verbindung zweier Dimensionen. Als Sie sagten, sympathisch, habe ich gedacht, es kommt was viel Schlimmeres.
Da, Herr Bohl.
Ich bin Gianmario Borio und vertrete hier die Musikwissenschaft oder versuche es. Herr Zurlippe, Sie haben so viel über die Musikästhetik und die neue Musik gesagt, dass für mich fast unmöglich ist, nicht was einzugreifen an dem einen Punkt oder dem anderen. Aber ich möchte gerade anschließen an die Thematik, zunächst an die Thematik der Hermeneutik. Denn gerade diese Annäherung zwischen Adorno auf der einen Seite und Hermeneutik auf der anderen Seite gehört zu den Themen, die bis vor vielleicht ein Jahrzehnt sozusagen, wenn nicht verboten waren, aber ganz schwierig waren. Und das hat mich immer beschäftigt. Und zwar, ich habe besonders in der Lektüre der ästhetischen Theorie immer wieder Spuren gefunden, die auf die Tradition der Hermeneutik zurückverweisen. Und hier erscheint in der ästhetischen Theorie nur dreimal das Wort Hermeneutik, und dieses Wort erscheint gerade, wie wir uns vorstellen bei Adorno. Das heißt in einem negativen Sinne, in einem kritischen Sinne. Hermeneutik in einem, sagen wir so, eher banalen Sinne als Nacherzählung des Inhalts eines Kunstwerkes. Ein bisschen wie die sogenannte musikalische Hermeneutik am Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Also eine sehr, eine Verfallsform der hermeneutischen Tradition. Dann kommen aber kommen einige Begriffe, wie zum Beispiel an allererster Linie,